Es ist mir eine große Freude, dieses heilige Buch heute mit euch teilen zu dürfen. Und möget ihr eure Herzen weit für dieses Buch der Bücher öffnen, für dieses lebendige und kräftige Wort Gottes. Und möget ihr eure Herzen so weit öffnen, dass Gottes Verheißung auch bei euch ganz persönlich Wirklichkeit werden kann, nämlich dass sein Wort nicht leer zu ihm zurückkehrt. Und ich hoffe dies ganz besonders für diese wichtige und starke Botschaft heute. Die heutige Predigt, sie ist inspiriert durch eine wunderbare Vortragsreihe auf joelmedia.de, die ich jedem wärmstens ans Herz legen möchte. Diese Vortragsreihe heißt Der Ersehnte und sie geht über das Leben Jesu hier auf Erden. Wir wollen uns heute einen kurzen Abschnitt aus der Bergpredigt näher ansehen. Es ist einer der wichtigsten Abschnitte der Bergpredigt. Und man könnte diese Verse auch als das Herzstück der Bergpredigt bezeichnen. Denn hier leuchtet Gottes Charakter hell und stark hervor. Hier schlägt das Herz Gottes. Vielleicht habt ihr ja schon eine Vermutung, um welchen Teil der Bergpredigt es geht. Es geht um die Feindesliebe in Matthäus Kapitel 5, die Verse 43 bis 48. Und wir werden diese 6 Verse nacheinander durchgehen. Doch als Einleitung lasst uns zunächst die Verse davor lesen, denn Jesus baut darauf auf. Wer mit mir aufschlagen möchte, Verse 38 bis 42. Dort heißt es: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm 2. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. In diesen Versen greift Jesus bereits das Prinzip auf, dass man Böses nicht mit Bösem, sondern mit Gutem vergelten soll. Wir sollen mit Liebe und Gutem auf die Dinge antworten, die wir für ungerecht und falsch halten. Passend zum Hohelied der Liebe, zum Gott der Liebe. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern und rechnet das Böse nicht zu. 1. Korinther 13, Vers 5. Doch Jesus geht nach diesen Worten in der Bergpredigt noch einen Schritt weiter. Vers 43. Dort heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Jesus fängt diesen Abschnitt über die Feindesliebe mit den Worten an, ihr habt gehört, dass gesagt ist. Wo erkennen die Juden das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben? Ganz einfach. Gott hatte es Mose gesagt, und Mose hat es aufgeschrieben. Es steht in 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18. Und in einigen Bibeln ist dieser Vers auch mit angegeben. Und wo im Alten Testament steht der zweite Teil von Jesu Aussage? Du sollst deinen Feind hassen. Manch einer von euch wird sich jetzt vielleicht wundern. Solch ein Gebot gibt es gar nicht. Daher ist bei dieser Aussage auch kein Verweis auf das Alte Testament in den Bibeln angegeben. Aber wenn dieses Gebot nicht von Gott kommt, woher kommt es dann? Es kommt von den Pharisäern. Es war ein Menschengebot. Jesus kannte als Jude alle Zusatzregeln der Pharisäer. Die geistlichen Führer haben die Aufforderung Gottes, Du sollst deine Nächsten lieben, genommen und daran noch ihre eigenen Gedanken angehängt. Aber deinen Feind sollst du hassen, weil sie nicht verstanden haben, wer alles mit dem Nächsten gemeint ist. Jetzt, wie wichtig ist denn dieses göttliche Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wie es im Original im Alten Testament heißt? Es ist sehr wichtig. Jesus wurde einmal nach dem höchsten Gebot gefragt. In Matthäus 22, Vers 36. Als Antwort gab er eine Zusammenfassung aller Gebote. Und wir lesen dann weiter in Matthäus 22, ab Vers 37. Dort heißt es, Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Und jetzt kommt dieses Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Dieses Gebot ist also so wichtig, dass darin mit das ganze Alte Testament hängt. Dieses mit höchste Gebot ist von den Pharisäern in seiner Bedeutung entstellt worden. Denn was sollte durch die Liebe zum Nächsten ausgedrückt werden? Gottes wunderbarer Charakter. Und wen liebt Gott alles? Er liebt natürlich jeden einzelnen Menschen, auch den größten Sünder. Er liebt die ganze Welt. In Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 27, sagt Paulus zu den griechischen Götzendienern in Athen, dass Gott nicht ferne von einem jeden von ihnen ist. Gott geht aus Liebe jedem einzelnen Menschen nach und ist ihm dadurch nicht ferne. Oder anders ausgedrückt, er ist ihm nahe. Und so wie Gott jeden in seiner Nähe, jeden Nächsten liebt, so sollte es auch sein Volk tun und dadurch seinen Charakter der Welt offenbaren. Welche Menschen hat Gott also gemeint mit dem Gebot, du sollst deine Nächsten lieben? Alle. Gott hat alle Menschen damit gemeint. Aber was passierte durch den menschlichen Zusatz der Pharisäer? Die Liebe Gottes wurde drastisch geschmälert. Die Pharisäer hassten sehr viele Menschen. Sie hassten die Römer, sie hassten die Heiden im Allgemeinen, sie hassten die Samariter, sie hassten die Sadduzäer, sie hassten jeden, der nicht so glaubte und lebte, wie sie es für richtig hielten. Durch ihre Interpretation vom Nächsten blieb am Ende kaum noch jemand übrig, den man lieben soll. Die Pharisäer haben durch ihren menschlichen Zusatz, also nicht nur Gottes Gebot, vollkommen entstellt, sondern auch seinen heiligen Charakter. Und dies konnte Jesus natürlich nicht so stehen lassen. Jesus hat nicht nur mit Worten, wie es dann später in dem Gleichnis mit dem barmherzigen Samariter, wie er es da getan hat. Er hat nicht nur mit Worten dieses menschliche Gebot entkräftigt, sondern auch mit seinem Leben. Jesus hat die Nächstenliebe unseres himmlischen Vaters voll und ganz ausgelebt und dadurch Gottes uneingeschränkte Liebe offenbart. Vers 44. Dort heißt es, in Matthäus Kapitel 5. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. So heißt es in der Luther-Übersetzung. In der Schlachter 2000 ist es hier noch ausführlicher. Dort heißt es, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Was macht Jesus hier? Er erklärt, wie es wirklich gemeint ist. Er stellt sich gegen die Aussage der Pharisäer und hebt deren menschliches Zusatzgebot auf. Wir sollen nicht nur Böses mit Gutem vergelten, sondern wir sollen die Person, die uns Böses will, auch lieben. Diese Botschaft von Jesus, sie ist nicht von dieser Welt. Liebe nicht nur die, die dich lieben, sondern liebe auch die, die dich nicht lieben. Ja, sogar noch mehr. Liebe auch die, die dich hassen. Jesus stellt damit klar, wie Gott es schon immer gemeint hat. Nicht nur dein Freund ist dein Nächster, sondern auch dein Feind. Niemand soll von deiner nächsten Liebe ausgeschlossen werden. Jetzt war das eine neue Lehre, die Jesus hier verkündet hat? Natürlich nicht. Sie ist bereits im Alten Testament enthalten. In 2. Mose, im Kapitel 23, in den Versen 4 und 5 heißt es: Wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen. Wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last liegen siehst, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf mit ihm zusammen dem Tiere auf. Jetzt, wenn ich am Esel schon so handeln soll, wie viel mehr dann erst am Menschen? Wir sollen uns nicht am Schaden unseres Feindes erfreuen, sondern ganz im Gegenteil. Wir sollen ihm helfen. Nicht jemand anderer soll ihm helfen, den wir holen, sondern wir ganz persönlich, wir selbst. Schadenfreude, wie es in der Welt ganz normal ist, ist keine himmlische Freude. Schadenfreude widerspricht dem Charakter Gottes. Noch deutlicher wird es in Sprüche Kapitel 25, die Verse 21 bis 22. Dort heißt es: Hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot. Dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser. Denn du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen, und der Herr wird es dir vergelten. Jetzt ist natürlich eine interessante Frage in diesem Text. Was bedeuten die feurigen Kohlen? Im Hohelied Kapitel 8, Vers 6 heißt es, dass Liebe stark ist wie der Tod und ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Feuer oder feurige Glut, passend zu den feurigen Kohlen, ist in der Bibel ein Bild für die Liebe. Ein Bild für die starke Liebe Gottes. Gott möchte uns damit also sagen, anstatt mit Hass und Ablehnung sollen wir den Feind mit Gottes Liebe überhäufen. Und genauso wenig wie feurige Kohlen auf dem Haupt unbemerkt bleiben, genauso wenig wird auch die dem Feind entgegengebrachte Liebe unbemerkt bleiben. Diese Liebe, die der Feind aus der Welt nicht kennt, sie wird brennen. Sie wird brennen auf seinem Haupt und sie wird ihn ins Nachdenken bringen. Und das Ziel dabei ist ein sehr schönes und ein sehr hohes. Das Ziel dabei ist ein Ende der Feindschaft. Nicht nur zwischen mir und ihm, sondern vielmehr auch zwischen ihm und Gott. Indem ich meinem Feind die Liebe Gottes erweise, soll er den vergebenden, liebevollen Charakter Gottes erkennen und für das Himmelreich gewonnen werden. Auf Böses mit Gutem reagieren, damit man das Böse für das Gute gewinnt. Auf Böses mit Gutem reagieren, damit man das Böse für das Gute gewinnt. Es gibt noch weitere Beispiele für die Feindesliebe im Alten Testament. Zum Beispiel in 1. Mose 18, wo Abraham bittet für die verdorbenen Sodomiter, für diese verdorbene Stadt. Oder in Daniel 2, als dieser Prophet Gottes, als Daniel bittet für die Babylonier, wo er bittet für das Volk, was ihn versklavt hat. Die Juden und vor allem die Pharisäer, sie hätten es also besser wissen müssen aus dem Alten Testament. Anstatt die Römer zu hassen und ihnen den Tod zu wünschen, hätten sie sie lieben sollen, damit die Römer Kinder Gottes werden. Vers 45 in Matthäus Kapitel 5. Damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gottes Liebe unterscheidet nicht zwischen Freund und Feind, denn Gott lässt die Sonne, die er geschaffen hat, nicht nur aufgehen über seine Freunde, über seine Kinder, sondern er lässt sie auch aufgehen über seine Feinde. Und genauso auch mit dem Regen. Es gibt natürlich auch noch stärkere Beweise für Gottes bedingungslose Liebe. Und der stärkste Beweis ist natürlich Jesus Christus. Wann ist Jesus für uns gestorben? Als wir noch Feinde waren. Römer Kapitel 5, Vers 8. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Feinde Gottes waren. Gott war bereit für seine Feinde, also auch für dich und für mich, das Wertvollste zu geben, was er überhaupt geben konnte, seinen Sohn. Und wie viel möchte Gott uns Menschen mit seinem Sohn denn alles schenken? Die Antwort finden wir in Römer 8, Vers 32. Gott möchte uns alles schenken durch seinen Sohn, auch seinen Feinden. Daher vergiss nicht, wie Gott dich als Feind behandelt hat, wenn es darum geht, wie du deine Feinde behandelst. Vergiss nicht, wie Gott dich behandelt hat. Was ist also der Hauptgrund, warum wir unsere Feinde lieben sollen? Der Hauptgrund ist, weil unser himmlischer Vater sie liebt. Und wenn wir Kinder dieses wunderbaren Gottes sein wollen, dann sollen wir auch so lieben, wie er liebt. Lasst uns noch einmal genau anschauen, was Jesus hier in den Versen 44 und 45 gesagt hat. Dort sagt er, liebt eure Feinde, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Das Kennzeichen wahrer Gotteskindschaft ist nicht, jeden Sabbat in die Gemeinde zu gehen und Gottes Wort zu kennen, auch wenn dies natürlich sehr gut ist. Die Pharisäer waren die strengsten Sabbathalter und sie kannten Gottes Wort auswendig. Doch was musste Jesus leider zu ihnen sagen? In Johannes 8, Vers 44: Ihr habt den Teufel zum Vater. Sie waren strenge Sabbathalter und kannten Gottes Wort auswendig. Und Jesus sagt doch zu ihnen: Ihr habt den Teufel zum Vater. Das Kennzeichen wahrer Gotteskindschaft ist Liebe. Eine Liebe, wie die Welt sie nicht kennt. Und das macht Jesus in den beiden nächsten Versen in der Bergpredigt jetzt noch deutlicher. Die Verse 46 bis 47. Dort heißt es: Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Diese Aussage, sie muss die Pharisäer schwer getroffen haben. In den Augen der Pharisäer waren nämlich die Zöllner der größte Abschaum. Sie waren Verräter aus dem eigenen Volk, die mit den Feinden, den Römern, zusammengearbeitet haben. Und nun hören sie von Jesus: Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, und genau das haben sie ja auch getan, die Pharisäer, dann seid ihr nicht besser als die Zöllner, die ihr verachtet. Jesus holt die Pharisäer hier von ihrem hohen Sockel herunter, auf eine Ebene mit den in ihren Augen schlimmsten Sündern. Also er holt sie hier auf die unterste Ebene herab. Und ich bin gewiss, dass dies die stolzen Pharisäer tief in ihrem Herzen getroffen haben muss. Das war aber nicht nur für die Pharisäer eine aufrüttelnde Botschaft, sondern diese Botschaft Jesu, sie ist auch eine aufrüttelnde Botschaft für uns ganz persönlich. Denn wir brauchen uns auf unsere Liebe zu denen, die uns lieben, gar nichts einbilden. Das tut die Welt auch. Wenn wir nur freundlich zu denen sind, die freundlich zu uns sind, dann sind wir wie die Welt. Dann sind wir in Gottes Augen wie ein Verräter. Wie ein Verräter. Dann sind wir in Gottes Augen kein wirklicher Christ. Wir können uns noch so schön kleiden für den Gottesdienst am Sabbat und uns noch so fromm benehmen. Wir können noch so viel in der Bibel lesen und noch so viel Zeit in Gottes Werk investieren. Aber wenn wir keine wirkliche Liebe haben, dann ist all dies nichts wert in Gottes Augen. Diese deutliche Botschaft finden wir im Hohelied der Liebe, in 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 3. Die Bergpredigt, sie ist eine Erläuterung der 10 Gebote. Und daher ist Jesus auch auf einen Berg gestiegen, passend damals zum Sinai. Und die 10 Gebote, sie sind ein Spiegelbild von Gottes Charakter. Und was ist Gottes Charakter mit einem einzigen Wort ausgedrückt? Liebe. Reine, bedingungslose Liebe. Daher ist dieser Text in der Bergpredigt, ist auch das Herzstück der Bergpredigt. Denn hier schlägt Gottes Herz. Hier leuchtet Gottes Charakter hell und stark hervor. Denn hier erkennen wir diese einmalige göttliche Liebe. Wahre Liebe ist nicht nur das Wesen Gottes, sondern sie ist auch die Grundlage seiner Regierung. Wahre Liebe ist die Grundlage seines Reiches. Und daher können wir nur Teil dieses Reiches werden, wenn wir auch die Grundlage haben. Liebe. Kommen wir nun zu dem letzten Vers in Matthäus Kapitel 5. Und dieser Vers ist ein ganz besonderer Vers. Dieser Vers ist wie eine Bombe. Er sprengt unsere menschliche Vorstellungskraft. Und ich möchte euch jetzt ganz besonders bitten, dass ihr euer Herz öffnet für diese Botschaft. Vers 48. Dort sagt Jesus, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Was sollen wir sein? Wir sollen vollkommen sein. Vollkommen wie wer? Vollkommen wie unser Nachbar? Oder vollkommen wie unser Prediger? Nein, vollkommen wie Gott. Als ich diesen Vers das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, das kann doch gar nicht sein. Das kann Jesus doch so gar nicht gemeint haben. Das geht doch gar nicht. Das ist sicher ganz anders zu verstehen. Und ich glaube, dass viele Bibelleser genauso denken, wie ich einmal gedacht habe. Doch ihr Lieben, heute bin ich überzeugt. Jesus hat es genau so gemeint, wie er es gesagt hat. Schauen wir uns diesen Vers mal etwas genauer an. Dieser Vers beginnt mit dem Wort darum. Und dadurch stellt Jesus eine Verbindung zu den vorigen Aussagen her. Dieser Vers ist eine Schlussfolgerung von den vorigen Versen. Deswegen fängt er auch mit dem Wort darum an. Also, in was sollen wir vollkommen sein? Sollen wir wie Gott auch allmächtig sein? Sollen wir wie Gott allgegenwärtig sein? Oder wie Gott allwissend? Nein, das würde gar nicht gehen. Es geht um die Vollkommenheit in der Liebe. Wir sollen die vollkommene Liebe haben, die auch unser himmlischer Vater hat und die Jesus hier auf Erden vorgelebt hat. Und welche Liebe drückt dies ganz besonders aus? Es ist die Feindesliebe. Es geht natürlich auch um die Liebe zu unseren Freunden, um die Liebe zu meiner Familie, um die Liebe zu meinen Bekannten oder auch um die Liebe zu meinen Geschwistern in der Gemeinde. Aber die höchste Liebe ist die Liebe, die die Welt nicht kennt. Die Liebe zu den Feinden, zu denen, die dich hassen, zu denen, die dir Böses wollen. Die Liebe, die Gott ganz besonders ausmacht. Und der deutlichste Beweis dieser vollkommenen göttlichen Liebe in Jesu Leben fand in meinen Augen am Kreuz statt. Was hat Jesus gemacht, nachdem er blutend geschlagen, bespuckt und als Unschuldiger grausam ans Kreuz genagelt wurde? Was hat Jesus gemacht, als die römischen Soldaten, anstatt Mitleid mit ihm zu haben, sich lieber darum gestritten haben, wer sein Gewand bekommt? Was hat Jesus gemacht, als der schaulustige Pöbel ihn voller Schmerzen am Kreuz hängend verspottet hat? Hat er auch geschimpft wie die Verbrecher neben ihm? Hat er Feuer vom Himmel regnen lassen, wie sie es verdient gehabt hätten? Nein. In all dem schlimmen Leid, das ihm zugefügt wurde, hat er nicht ein böses Wort verloren. Nicht mal einen Gedanken des Hasses oder des Zorns. Er hat seine Feinde immer noch geliebt. Und voller Mitleid hat er sogar für seine Feinde gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, Vers 34. Vollkommene Liebe. Vollkommene Liebe, die Jesus am Kreuz offenbart hat. Die Liebe Gottes in Reinkultur. Aber das war ja Jesus. Sowas ist bei uns Menschen doch gar nicht möglich. Das habe ich schon öfter gehört. Wirklich? Ist es wirklich nicht möglich bei uns? Lasst uns mal zusammen Apostelgeschichte 7 aufschlagen und lesen. Apostelgeschichte 7, dort geht es um Stephanus. Ich denke, die meisten kennen diese Geschichte. Hier hält Stephanus, durch falsche Zeugen angeklagt, seine Verteidigungsrede vor dem Hohen Rat. Mit einem Angesicht wie eines Engels, so heißt es im letzten Vers von Kapitel 6, schildert er ihnen die Geschichte von Gottes Volk seit Abraham an. Am Schluss erklärt er ihnen, dass auch sie, wie ihre Väter, dem Heiligen Geist widerstreben und somit den verheißenen Messias getötet haben. Stephanus wollte sie aus Liebe heraus wachrütteln. Doch leider reagierten sie wie bei Jesus mit Hass. Und ich möchte in Kapitel 7 ab Vers 54 lesen. Dort heißt es, Kapitel 7 ab Vers 54. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Wie Jesus war auch Stephanus unschuldig. Wie Jesus bekam auch Stephanus den satanischen Hass der Obersten zu spüren. Den satanischen Hass seiner Brüder. Wie Jesus wurde auch Stephanus unschuldig hingerichtet. Wie hat Stephanus reagiert, als seine jüdischen Brüder voller Zorn Steine auf ihn warfen, um ihn umzubringen? Er hat reagiert wie Jesus. Er hat wie Jesus seine Feinde geliebt und er hat für sie gebetet. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Stephanus hatte wie Jesus die vollkommene göttliche Liebe. Er hatte die vollkommene göttliche Liebe unseres himmlischen Vaters. Jetzt, wie komme ich denn zu solch einer Liebe, wie sie Jesus und wie sie auch Stephanus offenbart haben? Wie lange muss ich trainieren, bis ich solch eine Liebe habe? Wir können die ganze Ewigkeit trainieren. Von uns aus kommen wir da nie hin. Denn diese Liebe ist unserer sündigen Natur vollkommen fremd. Diese Liebe müssen wir uns schenken lassen. Von der Quelle der Liebe, von Gott, durch den Heiligen Geist. Die Liebe ist die wichtigste Frucht des Heiligen Geistes. Das finden wir in Galater 5, Vers 22. Wie viel von seiner Liebe will Gott uns denn eigentlich schenken? Wie viel von seiner Liebe will Gott seinen Kindern schenken? Und dieser Vers, den ich jetzt euch vorlese, das ist einer meiner Lieblingsverse im Neuen Testament. Er steht im Römerbrief im Kapitel 5, Vers 5, der zweite Teil. Dort heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gott will seine vollkommene Liebe nicht auströpfeln in unser Herz, sondern er will seine Liebe ausgießen. Er will unser Herz voll machen mit seiner Liebe, voll und ganz erfüllen mit seiner Liebe, voll von seinem Heiligen Geist. Und genau das hat Stephanus zugelassen. Wie wir in Vers 55 von Apostelgeschichte 7 gelesen haben, war Stephanus voll Heiligen Geistes. Das Geheimnis von Stephanus göttliche Liebe war. Er war schon tot, bevor sie ihn gesteinigt hatten. Bevor er gestorben ist, war er schon tot. Sein sündiges Ego nämlich war gekreuzigt. Wie Paulus konnte auch Stephanus sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, die Verse 19 und 20. Und so wurde die göttliche, vollkommene Liebe im Leben von Stephanus sichtbar. Was ist unser Part? Unser Part ist der gleiche wie bei Stephanus. Wir müssen sterben und Jesus uns voll und ganz hingeben. Und dies täglich. Zum Schluss der Predigt möchte ich euch gerne drei Bilder zeigen, die diese Predigt noch besser veranschaulichen sollen. In dem ersten Bild, vielleicht weiß jemand, was man da sieht. Hier sieht man einen Löffel voller Senfkörner. Ein Senfkorn ist winzig klein. Und deswegen habe ich euch noch ein zweites Bild mitgebracht, dass man sieht, wie klein eigentlich so ein Senfkorn ist. Das ist ein dunkles Senfkorn. Es ist kaum zu sehen, wenn man ein bisschen weiter weg ist. Und in Lukas 13, Vers 19, vergleicht Jesus das Reich Gottes, also das Reich vollkommener Liebe, er vergleicht es mit einem Senfkorn. Nun, was wird aus einem Senfkorn, wenn man es in die Erde legt und gießt und düngt? Aus diesem kleinen Senfkorn wird ein großer Senfbaum. Dies zeigt das nächste Bild. Jetzt ganz ehrlich, würden wir glauben, dass dies möglich ist, wenn wir es nicht wissen würden? Würden wir glauben, dass aus so einem winzigen Senfkorn so ein großer Baum werden würde, wenn wir es nicht wissen würden? Sicherlich nicht. Wir sind wie dieses Senfkorn. So klein fängt Gott mit uns an. Was muss das Senfkorn tun, damit es wächst und einmal ein großer Baum wird? Es muss in die Erde. Das Senfkorn muss sterben. Und ganz wichtig, das Senfkorn muss in der Erde bleiben. Es muss also täglich sterben. Und alles andere geschieht dann durch die Pflege des Gärtners, natürlich durch die Pflege von Gott, dann ganz von allein. Wenn das Senfkorn sich täglich entscheidet, natürlich bildlich gesprochen, täglich zu sterben und den Gärtner machen zu lassen, dann wird aus diesem kleinen, winzigen Senfkorn ein großer Senfbaum werden. Und so wie Gott dieses Wunder in der Natur möglich gemacht hat, dass aus diesem Nichts von Senfkorn ein großer Baum wird, so bin ich überzeugt, so kann er auch bei uns sündigen Menschen das Wunder der vollkommenen Liebe vollbringen. Aus jedem Senfkorn kann ein Baum werden. Und so bin ich auch fest überzeugt, dass aus jedem Menschen ein Mensch wie Stephanus werden kann, voller Liebe von Gott. Noch ein letzter wichtiger Punkt. Und dies ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt noch zum Schluss. Wenn ich Gottes Liebe in meinem Herzen habe, wie stehe ich dann zu Gottes Gesetz? Was sagt uns Gottes Wort? In Römer Kapitel 13, Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. wenn Gott mein Herz mit seiner Liebe voll und ganz füllen darf, dann werde ich den anderen, dann werde ich meinem Nächsten weder mit Worten noch mit Taten töten. Dann werde ich dem anderen auch nicht seine Frau wegnehmen. Dann werde ich den anderen auch nicht belügen. Dann werde ich den anderen auch nicht bestehlen oder beneiden, weil ich ihn liebe, wie Gott ihn liebt. Vollkommene Liebe führt zu vollkommenem Gehorsam. Und ich möchte diesen wichtigen Punkt nochmal wiederholen. Vollkommene Liebe, sie führt zu vollkommenem Gehorsam. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen aus dem Geist der Weissagung. Dieses Zitat gibt es leider nur im Englischen. Es steht in dem Buch This Day with God auf Seite 299. Dort heißt es: Die Liebe Jesu im Herzen führt uns zum Gehorsam gegenüber allen göttlichen Geboten. Die Liebe Jesu im Herzen führt uns zum Gehorsam gegenüber allen göttlichen Geboten. Nicht nur gegenüber manchen oder gegenüber vielen göttlichen Geboten, sondern gegenüber allen göttlichen Geboten. Mir ist bei der Ausarbeitung dieser Predigt, und ich habe jetzt schon ein paar Predigten ausarbeiten dürfen, und ich glaube, dass diese Predigt vielleicht die wichtigste Predigt ist, die ich jemals ausgearbeitet habe. Und mir ist bei der Ausarbeitung dieser Predigt verstärkt bewusst geworden, was Gott Großes mit uns Menschen tun möchte. Weitaus größer, als wir oft denken. Noch ein Zitat aus dem Geist der Weissagung, aus dem wunderbaren Buch Das Leben Jesu. Auf Seite 300, Absatz 3. Gottes Absichten mit seinen Kindern sind höher, als die höchsten menschlichen Gedanken erfassen können. Was für ein wunderbarer Gott. Und jetzt kommt diese starke Aussage aus der Bergpredigt. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Dies Gebot ist eine Verheißung. Der Erlösungsplan hat unsere vollständige Befreiung aus der Macht Satans zum Ziel. Ich finde dieses Zitat so schön und so kräftig, was Gott mit uns tun möchte. Vollständige Befreiung aus der Macht Satans. Was für ein wunderbares Zitat, was für eine wunderbare Hoffnung, was für ein wunderbarer Gott. Ihr Lieben, wenn wir sagen, dass vollkommene Liebe und dadurch vollkommener Gehorsam nicht möglich ist, was machen wir dann? Ganz ehrlich, was machen wir dann? Dann machen wir Gott, der uns dies verheißen hat in seinem Wort. Wir machen Gott zum Lügner, der uns dies verheißen hat. Wir machen ihn zum Lügner. Dann machen wir die Kraft des Evangeliums zu einem Streichholz, anstatt zu Dynamit. Seit dem Sündenfall ist es schon immer Gottes inniglichster Wunsch und sein Ziel, uns in sein wunderbares Bild zu verwandeln, in dem er den Menschen einst geschaffen hat. Dieses Bild in uns wiederherzustellen. Noch ein letztes Zitat aus dem Geist der Weissagung, diesmal aus den Wirken der Apostel, Seite 595. Nichts wünscht der Heiland sehnlicher als Menschen, die seinen Geist und sein Wesen der Welt kundmachen. Und die Welt bedarf nichts so sehr wie eine Offenbarung der Liebe des Heilandes durch Menschen. Der ganze Himmel wartet auf Männer und Frauen, durch die Gott die Kraft des Christentums offenbaren kann. Gott wartet auf uns. um uns seine Liebe in unser Herz zu schenken, um seine Liebe in unser Herz auszugießen, damit wir der Welt zeigen können, was für einen wunderbaren himmlischen Vater wir haben. Es hängt von uns ab. Gott will. Wollen wir auch? Wollen wir es wirklich? Ihr Lieben, ich stehe nicht hier und halte diese Predigt, weil ich diese Liebe habe. Ich habe sie nicht. Ich bin ein sündiger Mensch und in meinem Herzen wächst immer noch viel Unkraut. Da wächst Stolz, da wächst Egoismus und da wächst Selbstverherrlichung. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, was Jesus in meinem Leben schon alles getan hat, was ich nie für möglich gehalten habe. Ich weiß, dass er mir schon viel von diesem Unkraut, das in meinem Herzen über Jahre meines Lebens gewachsen ist, dass er es rausgerissen hat. Und ich weiß, dass er noch viel mehr tun kann, dass er noch nicht fertig ist mit mir, dass er noch viel mehr tun möchte. Ich will diese Liebe Gottes haben. Ich will dieser gefallenen Welt zeigen, was für einen wunderbaren Gott wir haben, der jeden einzelnen Menschen liebt und der sich so sehnlich wünscht, uns eines Tages bei ihm zu haben. Wenn auch du diesen Wunsch hast, wenn auch du täglich sterben möchtest, damit Jesus dich in sein Bild verwandeln kann und Gottes vollkommene Liebe in deinem Leben sichtbar wird, wenn auch du diesen Wunsch hast, wie ich ihn habe, dann möchte ich dich einladen zu einem besonderen Gebet zum Schluss dieser Predigt. Lieber himmlischer Vater, hab du Lob und Dank, was für ein wunderbarer Gott du bist. Hab du Lob und Dank, lieber Vater, wie sehr du uns Menschen liebst, dass du für uns Sünder das Wertvollste gegeben hast, was du jemals geben konntest, deinen Sohn. Und dass du uns mit Jesus Christus alles schenken möchtest, dass du uns überschütten möchtest mit deiner Liebe. Und hab du Dank, lieber Vater, dass du durch und durch Liebe bist, dass bei dir nur Licht ist und kein Schatten, dass du jede Sekunde des Universums Liebe warst, Liebe bist und Liebe sein wirst. Und hab du Lob und Dank, lieber Vater, dass du uns deine Liebe, deine vollkommene göttliche Liebe in unser Herz ausgießen möchtest, dass du uns verwandeln möchtest in dein wunderbares Bild, dass du dieses Bild, in dem du den Menschen einst geschaffen hast, wiederherstellen möchtest und dass du uns zu einem hellen Licht in dieser sündendunklen Welt machen möchtest. Und ich danke dir, lieber Vater, für jeden Einzelnen, der mit mir jetzt betet. Ich danke dir, lieber Vater, dass du uns diesen Wunsch ins Herz gelegt hast, dass wir uns verwandeln lassen in dein Bild. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen und auch für mich, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, dass du uns voll und ganz ausfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass wir deine Liebe der Welt offenbaren können, dass wir nicht nur die lieben, die uns lieben, sondern dass wir auch die lieben, die uns hassen, die uns Böses wollen, dass wir feurige Kohlen auf ihr Haupt legen, dass sie durch uns deinen Charakter erkennen können und für das ewige Leben durch deine Liebe gewonnen werden. Schenke uns Liebe zu dir, dass wir täglich bereit sind zu sterben, damit du, lieber Vater, Wohnung nehmen kannst in unserem Herzen. Und ich danke dir, dass ich nicht nur für mich sprechen darf, sondern auch jetzt für jeden Einzelnen, der mitbetet. Unser Leben in deiner Hand. Dein Wille geschehe voll und ganz in unserem Leben. Verherrliche du deinen Namen in unserem Leben und vollende du dein gutes Werk, das du in uns aus Gnade angefangen hast. Lob und Preis sei dir, lieber Vater, dir und deinem Sohn in Ewigkeit. Amen.